Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: bankwirtschaftliche Tagung der Genossen in Berlin. Was war los? Was waren die großen Themen? Wir waren vor Ort und analysieren mal, wie die Stimmung so war. Wir sprechen auch über die neuen Kontomodelle, die die ING in ganz Europa ausrollen möchte, also auch in Deutschland. Das sieht man wohl als Antwort auf Revolut und will auch dem Provisionsüberschuss mal Beine machen. Wir sprechen auch über die UniCredit und die Commerzbank. Das müssen wir nicht nur, weil sich der Ton doch mal wieder verschärft hat in den vergangenen Tagen im Umgang miteinander, sondern weil wir auch mal ein grundsätzliches Thema diskutieren müssen, nämlich, dass die UniCredit sagt, wir sind komplett gehedged mit der Position und wie wir jetzt wissen, auch nach oben, was Kursanstiege angeht. Und das bedeutet, dass Stimmmacht und wirtschaftliches Risiko voneinander entkoppelt sind. Eine große Empty-Vote-Problematik tut sich da auf. Die UniCredit kann zwar durchregieren, muss aber nicht die wirtschaftlichen Konsequenzen tragen. Sprechen auch noch über die Deka. Die hat ein Problem mit der BaFin, die Bilanz 24 prüft. Der Verdacht, der Gewinn könnte eine 500 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden sein. Was steckt dahinter? Viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian, große Ereignisse finden hier statt, ne?
Die, sag an, was?
Bankwirtschaftliche Tagung der Genossenschaftlichen Finanzgruppe in Berlin mit der BVR-Mitgliederversammlung in dieser Woche. Ein lange erwartetes Ereignis, weil ja die Reform der genossenschaftlichen Sicherungseinrichtung auf dem Programm stand und siehe da, die Entscheidung durchgegangen, wie im DDR-Staatsrat letztlich. Die Reform mit Zustimmungsquoten von 95 bzw. 96% wurde die Reform der freiwilligen und gesetzlichen Sicherungen durchgewunken. Und das ist ja dann doch fast ein Antiklimax, wenn man sich vor Augen hält, mit welcher Aufregung auf dieses Ereignis hinkommentiert wurde.
Denn der rote Faden ist ja, man musste mal zuschauen, wie man diese kleinen, durchgeknallten Banken vernünftig an die Kandare nimmt, die einfach die Sicherungseinrichtungen möglicherweise nicht überfordern, aber stark in Beschlag nehmen und wo man einfach keine Kontrollmöglichkeiten hatten, renitente, durchregierende Vorstandsvorsitzende der Provinz irgendwie mal zu kontrollieren, oder?
Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das so im Drehbuch stand, aber ich habe mittlerweile den Eindruck, dass das gut war, dass sich das so ein bisschen hingezogen hat, weil der ganze Sektor hat ja so ein bisschen einen Lernprozess gemacht. Vor 2 Jahren, als die ersten Problemfälle aufploppten, hieß es ja, das sind Einzelfälle und die Einzelfälle, hier gibt es gar nicht viel zu sehen. Und da wäre vielleicht wäre das Votum noch nicht so klar ausgefallen wie jetzt. Und letztes Jahr hieß es ja, wir werden erstmal eine Roadshow machen und durch die Regionen tingeln und die Reform konsultieren. Und vielleicht hat es auch genau diese Zeit gebraucht, um dann im Sektor an der Basis diese hohen Zustimmungsquoten zu erzeugen, weil mittlerweile haben wir ja noch mehr Sanierungsfälle. Bankhaus RSA ist ja schon eine Weile her, aber jetzt zuletzt Volksbank Bravo noch als ziemlich großer Elefant im Raum. Da ist wahrscheinlich der Unmut mit dem bestehenden Regelwerk nochmal gewachsen, weil da ja nochmal Belastungen kommen. Und wir hatten ja auch zuletzt nochmal berichtet, die Beiträge für die Sicherungseinrichtungen der Primärbanken sind ja spürbar gestiegen. Mhm. Und da ist bei mir recht anschaulich in Erinnerung geblieben, das Beispiel von einem Volksbankenvorstand, der sich beschwert, dass er eigentlich mehr Beiträge für die Sicherungseinrichtung zahlt, als er selber für die faul werdenden Kredite im eigenen Haus zurücklegt. Und da stellt man sich dann vielleicht auch mal die Sinnfrage, wenn man Teil dieses Sicherungsverbundes ist.
Ja. Wir hatten ja immer wieder darüber gesprochen, das ist ja eigentlich ein Fehlanreiz, wenn ich da immer eine Sicherungseinrichtung im Hintergrund habe, die sagt, wir decken alles ab, wir springen für alles ein. Niemand hat jemals irgendeinen Cent irgendwo verloren als Kunde, was ja im Prinzip auch richtig ist und auch so bleiben soll. Ist natürlich auch ein Fehlanreiz, da vielleicht zu große Risiken gegen die Ultraniedrigzinsen, die wir hatten, irgendwie anzuarbeiten mit einer Veränderung des Geschäftsmodells, weil im Zweifel kommt ja dann die Sicherung und klärt das Ganze, ne?
Genau, aber das ist ja das Problem, was man bei jeder Versicherung hat, ne?
Ja. Letztlich. Wir haben ja auch vor Ort die Kollegin Hädecke, die sich umhört, lauscht den Reden und ja bis jetzt zurückgefunkt hat, dass diese Themen Institutssicherung, Problembanken eher Verhalten behandelt werden? Liegt es, du bist ja der Experte in dem Thema auch, deiner Einschätzung nach eher dran, dass das jetzt alles im Vorfeld schon abgeräumt worden ist und man jetzt sozusagen nach vorne blickt auf der Veranstaltung?
Das vermute ich schon, dass der Verband da viel Arbeit an der Basis geleistet hat und sich jetzt auch, zur Verbandsführung kann jetzt eigentlich zufrieden sein, wenn es so läuft, weil so wie Georgia es schildert, ist ja die Reform, also der Blick zurück eigentlich gar kein Thema, sondern jetzt kümmert man sich um andere Probleme im operativen Geschäft. Wie kriegt man junge Kunden? Wie gewinnt man junge Kunden und welche Produkte hat man in der Pipeline? Und das ist eigentlich aus Sicht des Verbands sehr gut gelaufen. Wir haben ja auch parallel noch beobachtet bei den Problemfällen VR Plus und Bankhaus RSA, dass da Vorstände, die halt die alten Vorstände, die die Bank in die Grütze geführt haben, mehr oder weniger, salopp gesagt, ziemlich derbe Töne anschlagen und sich dann nicht viel Lust zeigen, sich mit der internen Opposition auseinanderzusetzen und härter Bandagen anziehen. Das ist natürlich für die Opponenten jeweils unangenehm, aber verstärkt alles den Eindruck, dass der Verband da jetzt durchzieht. Das kann man natürlich kritisieren, aber vorher wurde ja auch eher kritisiert, dass er zögert oder dass er nicht genug einschneidende Maßnahmen ergreift. Und ich vermute mal, dass das jetzt, was da beschlossen worden ist, noch mit so einer mit so einem hohen Quorum, dass das im Sinne der meisten Primärbanker sein wird.
Das hatten wir auch in dieser Woche im Newsletter geschrieben. Ist ja eine durchaus interessante Beobachtung, dass man früher versucht hat, die Probleme bei Problembanken möglichst klein zu quatschen und klein zu halten. Mhm. So schlimm ist das Ganze schon gar nicht. Und mittlerweile die Kommunikation, wie du auch selbst sagst, sich völlig verändert hat hinzu, dass da ein neuer installierter Vorstandschef hinzu sagt, alles eine Riesenkatastrophe. Aktiv den Kontakt auch zur Presse sucht, um in den buntesten Farben zu malen, wie dramatisch die Lage mit Non-Performing Loans und sonst was in dem Zusammenhang ist. Na, ist ja auch eine Form von Abschreckung für andere, dass man damit rechnen muss, wenn ich Mist mache, möglicherweise, wenn ich zu große Risiken angehe, bleibt es nicht unterm Teppich, sondern wird anschließend auch vielleicht durchaus im Blame Game mit mir und meiner Bank gemacht als Vorstandschef oder Vorstandschefin, was ich für einen Mist gemacht habe anschließend. Also die Chance, dass das alles sozusagen zugekehrt wird, die gibt's dann nicht mehr, ja?
Ja, Ton ist ein bisschen autoritärer geworden teilweise. Ich bin auch mal gespannt, wie sich dann die Führung der Volksbank Bravo, die neue, dort positioniert, weil da steht ja am 16. Juli die Vertreterversammlung an. Und die Veröffentlichungsabschluss ist ja schon mal verschoben worden wegen offener Bilanzfragen. Und natürlich wird der neue Vorstand da Interesse haben, ein sogenanntes Kitchen Sinking zu betreiben, dass er also da bilanziell reinen Tisch macht, damit ihm dann Altlasten seines Vorgängers nicht auf die Füße fallen. Aber auf der anderen Seite hat man bei der Bravo ja auch wenig Anreiz, jetzt die Bank sehr viel schlechter zu reden, als sie ist, weil es da noch keine interne Opposition gibt, der man eine vermeintliche Alternativlosigkeit vor Augen führen muss. Ne?
Ja, Paradigmenwechsel da, dass man sagt, man sorgt nicht mehr dafür, dass die Dinge immer schlimmer werden im Zuge der Berichterstattung, sondern man packt vielleicht möglichst viel an Anfang, ist ja eigentlich auch die viel cleverere Kommunikationsstrategie, die Grausamkeiten an Anfang, vielleicht wird es dann auch ein bisschen besser, als man befürchtet hat, als umgekehrt die Sicherungssummen dann immer weiter erhöhen zu müssen und noch einen Einschuss und sonst was, ist auch kommunikativ dann häufig schwierig. Ja.
Genau, also wenn ich jetzt ein neuer Vorstand wäre, ich würde dann auch gucken, dass ich dann Mittel von der Sicherungseinrichtung bekomme und im Zweifelsfall vielleicht eher einen Schnaps mehr, als notwendig ist, während hingegen die Sicherungseinrichtung, die hat natürlich kein Interesse dann im Zweifelsfall zu viel reinzugeben. Das ist natürlich nochmal eine interessante Konstellation und dann wird es spannend zu sehen, was am Ende bei der Bank rauskommt an Sanierungsvolumen.
Wir hatten es ja schon kurz erwähnt gehabt. Georgia funkt uns von vor Ort schon. Du hattest es erwähnt gehabt, dass das Thema Kundenschnittstelle, Konkurrenz zu Neobanken, Mitgliederschwund sehr, sehr offensiv behandelt worden ist und auch sehr früh an den zweiten Programmpunkt schon gezogen worden ist. Ich glaube tatsächlich, in der Gesamtschau des Zustands der genossenschaftlichen Finanzgruppe ist das viel, 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 viel größere Thema, als ob ich vielleicht mal hier und da eine Problembank habe. Ich weiß, da wollen wir jetzt nicht kleinquatschen, dass das letztendlich auch Milliarden sind, die es inzwischen kostet. Aber in der Gesamtschau geht es ja um nicht weniger als das Geschäftsmodell. Ja? Welche Leute kommen danach? Hat man überhaupt noch eine Chance, gegen die Marktanteile, die mittlerweile Neobanken und Neobroker und jungen Kunden haben. Da muss man was machen. Ganz interessant fand ich größtes Gejohle im Saal. Muss es laut der Berichterstattung von vor Ort gegeben haben, als der Chef einer Bank damit kokettierte, dass man Kindern von Mitgliedern ja auch automatisch zu Mitgliedern machen könnte. Das hätte doch auch in der Kirche sehr erfolgreich funktioniert. Das ist halt schon mal interessant. Man weiß nicht, ob es genau ernst gemeint ist.
Kann man vielleicht mit der Kirche zusammenarbeiten dann, ja, weil die ja auch das Problem des Mitgliederschwunds hatten.
Zeigt allerdings auch schon, die Not ist da groß. Man hat da ja sehr, sehr viel Neonblau, Embera, Truco, aber muss man mal schauen, ob es dann letztendlich greift. Bis jetzt ist es ja trotz vieler Ankündigungen noch nicht so richtig in den Mitgliederzahlen durchgeschlagen, was da so passiert.
Ja, also platt gesagt ist ja das Problem, dass die Jungen nicht kommen als Kunden und die Alten sterben. Ne? Ja. Das ist ja bei der Mitgliederentwicklung, die Zahl der Mitglieder nimmt ab, ja nicht deswegen, weil die Genobanken alle so schlecht agieren würden, sondern weil es einfach demografisch bedingt immer einen Abrieb gibt.
Kurze Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, wir haben jetzt auch ein neues Podcast-Format. Deep Banking nennt sich das. Einmal im Monat bohren wir etwas tiefer in ein Thema hinein. Dieses Mal ist es in der zweiten Folge das Thema Instant Baufinanzierung und wie das den Baufinanzierungsmarkt möglicherweise verändert. Wenn Sie Lust haben, hören Sie einfach mal rein. Link in den Shownotes. Wenn man jetzt glaubt, dieses Thema Konkurrenz durch Neobanken wie Revolut und Co. sei ein Thema nur oder vor allem für den Genossenschaftssektor oder Sparkassen, dann hat man ja diese Woche auch eine sehr interessante Meldung von der ING in den Niederlanden gelesen. Die sagt, wir stellen alle unsere über 40 Millionen Girokonto-Retail-Kunden in den neuen Ländern, in denen wir in Europa unterwegs sind, auf ein Abo-Modell um. Da gibt es dann vier Modelle. ING Go, ING More, ING Extra, ING Max, die werden dann unterschiedlich gepreist, unterschiedlichen Leistungsumfang haben. Aber das ist sozusagen unser Paket, das wir ausrollen. Nach Land wird es noch ein bisschen differenziert. Zeitliche Einführung ist noch offen, soll aber bis Mitte 27 über die Bühne gehen. Und das macht man natürlich insbesondere, weil diese verschiedenen Modelle, verschiedenen Preise ganz typisch sind auch für Neobanken. Man führt auch ein Ultra-Modell ein mit Launch-Zugang, Super-Versicherungspaket, Platinum-Karte. Ist auch etwas, was man, glaube ich, von Revolut kennt, Revolut Ultra. Mhm. Und ja, das macht man, weil man sagt, ey, wir müssen da was tun, wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Und wir müssen auch was für das Provisionsergebnis tun, weil seit 2022 läuft es wieder seit der Zinswende, hauptsächlich aber im Zinsgeschäft. Macht die ING europaweit 80% im Zinsgeschäft, 20% Provisionsgeschäft. In Deutschland ist es noch krasser, 90% Zins, 10% Provision war es da zuletzt. Und es wird eine Herausforderung, das einzuführen in Deutschland. Ne?
Ja, ist ein, aus Kundensicht ist das ein interessantes Phänomen, dass die Konkurrenz durch Fintechs dazu führt, dass man mehr Gebühren zahlen soll für sein Konto, finde ich.
Ja.
Aus Sicht der ING ist ja logisch, konsequent nur im Sinne einer Skalierung, dass man da Zöpfe abschneidet, Sonderlocken eliminiert und im gesamten Geschäftsgebiet ein vierteiliges Kontomodell einführt. Mhm. Man muss halt nur gucken, ob es dann auch in Deutschland so passt wie in anderen Ländern. Ne?
Wir haben ja in Deutschland die BGH-Zustimmungsfiktionsproblematik, dass tatsächlich der Kunde aktiv zustimmen muss. Wenn ich jetzt mal einen ganz wilden Tipp abgeben müsste, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das simpelste Kontomodell vielleicht sogar in Deutschland geknüpft an Bedingungen tatsächlich auch kostenlos bleibt, weil es, glaube ich, ganz schwierig ist. Sie haben ja auch über 4 Millionen Girokontokunden. Ganz schwierig ist zu sagen, so, die überführen wir jetzt alle tatsächlich in ein Pay-Modell. Da muss der Kunde auch aktiv zustimmen. Ja. Und in dem Moment, wo der Brief kommt, das weiß man ja von Banken, das ist immer ein ganz schwieriger Moment. Da überlegt man möglicherweise den Absprung und wie der Leistungsumfang aussieht. Ist jetzt reine Spekulation, aber ich glaube, ganz so leicht wie in anderen Ländern, wo schon automatisch eine gewisse Zahlungsbereitschaft da ist, wird es auch nicht geben. Aber da schauen wir mal ganz genau hin, welchen Weg da die ING geht, weil der Wettbewerbsdruck durch die DKBs, Revoluts und anderen Akteure relativ hoch ist. Ja.
Spannend.
Aber auch, man macht es relativ straff da aus den Niederlanden mittlerweile. Ja. Also auch die Fokussierung auf Generation Z und Affluence war ja mehr oder minder vorgegeben von den Niederlanden. Man hat eine einheitliche App eingeführt, diese One-App von der ING in verschiedenen europäischen Ländern und jetzt, wenn man so ganze Girokonto-Modelle einheitlich in neuen Ländern ausrollen, das zeigt relativ starken Wunsch nach Zentralisierung da auch und straffer Führung. wo man, glaube ich, vor 5 Jahren noch gesagt hätte, boah, nee, die Länder sind alle so unterschiedlich. Oh, das ist der deutsche Bankenmarkt und der Niederländer und der Belgier, die sind vielleicht noch ein bisschen ähnlich, aber Gott, dann haben wir noch Osteuropa mit einem völlig anderen System.
Ja.
Interessant, dass man sich das jetzt traut, da so eine Schablone drüber zu legen.
Ja. Ist auch eine interessante Parallele zu den Genossen, ne? Weil die Rabobank ist ja auch fast konzernhaft organisiert und ja. Mit den bundesdeutschen Genossen nicht so richtig zu vergleichen.
Ja. Müssen, Bernd, auch nochmal über das Thema Unicredit Commerzbank dieser Woche reden, denn der Ton, der sich ja schon letzte Woche verschärft hat, der bleibt scharf, ne?
Ja, ist schon eine Schlammschlacht mittlerweile, ne?
Findest du, Schlammschlacht ist das Wort angesagt?
So ich dir, ja? Und ist, finde ich, im allgemeinen Interesse eigentlich eine komische Entwicklung, ne? Weil es kann ja so ein bisschen auch das Vertrauen in Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts untergraben, wenn über Wochen eigentlich nicht klar ist, wie viel hat denn Unicredit jetzt an Anteilen? Aber ich hoffe auch, dass ich hier was lernen kann, weil du hast dich ja damit beschäftigt, mit diesen ganzen Unterarten. Wie sieht es denn jetzt aus?
Ja, also wenn ich das zu 100% wüsste, würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen und schlau rumschwätzen, sondern wäre Investmentbanker und würde ein Vielfaches von dem verdienen, was ich hier bei Finanzszene verdiene. Aber tatsächlich ist ja spürbar, es hat jetzt einige Pressemitteilungen, Präsentationen innerhalb sehr kurzer Zeit gegeben. Schlammschlacht ist ein hartes Wort. Aber da merkt man regelrecht, dass das jetzt so langsam schon auf eine Auflösung zusteuert, weil tatsächlich der Ton schärfer wird auf allen Seiten. Ich glaube, was auf Basis meiner Recherchen man sagen kann, das sind 2 ganz wesentliche Punkte. Ich glaube, es ist zutreffend, dass man das deutsche Meldewesen rund um Stimmrechte so scharf gestellt hat in den letzten 15 Jahren, rund um diese Anschleichversuche, Acting in Concern etc., dass es sachlich rechtlich möglich ist, dass Aktien doppelt gezählt werden. Also ich, simpelste Beispiel ist, ich leihe mir eine Aktie von einem passiven Investor und diene sie an. Dann taucht die weiter in den Aktien auf, in der Übersicht dieses passiven Investors, aber auch in der Andienungsquote. Und die ist ja jetzt der Kern des Anstoßes. Sind da wirklich 11% angedient worden, wie diese Woche vermeldet worden ist, oder sind die eher fake? Und ich kann auch tatsächlich Derivatepartner der Unicredit sein in irgendeiner Position und dann werden die Aktien auch angedient, die der Sicherung dieser Position dienen bei der Investmentbank. Habe ich auch eine Doppelzählung. Das taucht dann auf als Instrument bei der Unicredit und in der Andienungsquote. In welchem Ausmaß, weiß man nicht. Es ist auf alle Fälle möglich, dass es da zu Doppelzählungen kommt. Und das ist ja das, worauf die Commerzbank immer wieder verweist, dass man einfach das, was da gemeldet wird, nicht überinterpretieren soll, wie groß die eigentliche Position der Unicredit ist. Das ist die eine Sache. Also wie es genau aussieht, wissen wir nicht. Es ist auf alle Fälle möglich. Und wenn das rechtlich sauber ist, wovon ich mal ausgehe, deutet es auf ein sehr geschicktes Ausnutzen der Meldepflichten hin, ist quasi das Gegenteil von Anschleichen. Ich möchte möglichst groß und mächtig aussehen, um der Commerzbank und ihren Stakeholdern vielleicht die Unausweichlichkeit, dass ich die Kontrolle habe, vor Augen zu führen. Ich finde, es gibt aber hier noch eine zweite Geschichte, die eine ganz, ganz große Rolle spielt und meiner Meinung nach unterschätzt wird. Das ist die Tatsache, dass die Unicredit zwar immer gesagt hat, dass sie die Position gehedged hat, dass sie allerdings am Dienstag unauffällig in Punkt 7 ihrer Pflichtmitteilung, wie viel angedient worden ist, nochmal erwähnt hat, dass 98% ihrer Gesamtposition gehedged sind. Und das bedeutet letztendlich, dass ihre Stimmmacht und das wirtschaftliche Risiko, was sie trägt, voneinander entkoppelt sind. Das, was man die Empty-Vote-Problematik nennt. Das heißt, sie kann da durchregieren, ja, mutmaßlich auf der Hauptversammlung schon jetzt, egal, ob sie knapp 30 oder über 40% hat. Sie trägt aber für das, was sie da macht, keine wirtschaftliche Verantwortung. Die hat sie outgesourced. Die ist irgendwo anders, vielleicht bei den Aktionären oder sonst wie. Sie ist zu 98% gehedged. Und jetzt mal weitergedacht, bedeutet das auch, scheitert das Angebot oder der Übernahmeversuch generell und stürzt der Kurs ab, ist sie entschädigt. Das, was sie da angerichtet hat, da muss sie keine ökonomischen Konsequenzen tragen. Und vielleicht noch mal weiter gedacht, wenn der Kurs jetzt sinkt wegen ihres Agierens oder wegen Unsicherheit oder wegen, weil da irgendwas passiert oder irgendwas aufgelöst wird, dann ist für sie auch ganz gut, weil dann kann sie mehr Stücke kaufen und wird es für sie günstiger, die Mehrheit zu bekommen. Das heißt in der Ableitung auch, die Unicredit und die freien Aktionäre agieren womöglich nicht ganz interessensgleich, obwohl man das ja eigentlich annehmen müsste. Und diese Empty-Vote-Problematik, die wird meiner Meinung nach in der Diskussion unterschätzt. Ich weiß nicht, wie du es siehst in dem Zusammenhang. Sie kann da auftreten, ist gesichert, hat die Macht, aber hat nicht die wirtschaftlichen Konsequenzen. Da muss sie eine kleine Prämie für zahlen, auf jeden Fall. Aber das ist nun mal die Position jetzt.
Und sie kann natürlich den Lässigkeitswert maximieren, indem sie einfach andere Szenarien aufzeigt, dass sie halt gegensteuert gegen die Maßnahmen, die das Management plant. Und es birgt aus Sicht der Commerzbank ja eigentlich auch das Risiko, erpressbar zu sein. Ne?
Ja. Absolut. Jetzt muss man dazu sagen, dass sie gehedged ist, hatte sie ja immer gesagt. Man hat aber immer genaue Belege auch für die Kosten in den Quartals- und Jahresberichten gesucht, aber nie gefunden. Alles, was man mitbekommen hat, sie profitiert nicht sonderlich stark davon bis jetzt. Und es kostet sie jetzt aber auch keine Unmengen, sondern es trägt zum Eigenkapitalrenditeziel bei. Und ja, jetzt haben wir nochmal schwarz auf weiß die Erklärung bekommen, warum das alles so ist. Es ist nämlich auch mitnichten so, dass sie von stark steigenden Kursen profitiert, sondern das, was sie da genannt hat, an Instrumenten, die sie hält zur Absicherung, deutet darauf hin, dass sie auch mögliche Kursanstiege verkauft hat an andere. Dass sie also völlig neutral gestellt ist in dem Zusammenhang. Mhm. Das erklärt natürlich auch das krasse Auftreten, teils bizarre Auftreten von Herrn Orcel, weil er muss ja die Konsequenz nicht tragen. Er kann ja drohen und kann sagen, Leute, unausweichlich alles für euch, kommt mit mir an den Tisch oder sonst was. Ist ja das ganze Scheiße. Ich bin ja gesichert dagegen sozusagen, was da nach unten passiert.
Kann
das
ganz gelassen in die Kamera lächeln, während er das Geschehen kommentiert. Ist aber interessant, dass man jetzt 20 Jahre nach Fall Porsche VW mit den Meldepflichten immer noch nicht so richtig zur Rande gekommen ist und bestätigt auch den Eindruck, dass UniCredit da vielleicht von Anfang an schon weiter gedacht hat als der Gesetzgeber und auch als die Commerzbank, die ja da auch eher dann gelbe Lampen im Hochhaus angezündet hat und Team Yellow-Kampagne, aber das kann man dann in dieser Konstellation ja nicht so viel ausrichten. Ne?
Also es gibt ja ganz klar eine Regulierungslücke, da ist etwas asynchron in der ganzen Geschichte, nämlich, dass man in den letzten 15 Jahren die Meldepflichten für denjenigen, der übernimmt, anschleicht, Interesse hat, sehr, sehr scharf gestellt hat. Mhm. Da muss sehr viel veröffentlicht werden. Das bezieht sich aber nur auf die Bruttoposition. Wenn der netto etwas abgesichert hat, dann muss der nicht melden, yo, ich bin 43% long, 42% short. Eigentlich ist mein Netto-Exposure nur 1%. Dann sind meldepflichtig die 43%. Das sieht mächtig aus, aber was da drunter und dahinter passiert, weiß man nicht. Ist, glaube ich, eine Lücke, durch die hier die UniCredit sehr knusper durchsegelt in dem Zusammenhang. Und woran ich immer denken muss, ich weiß nicht, alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber es gab ja den 11. September und das Problem des 11. September war, dass Menschen ins Cockpit eindringen konnten. Ist vielleicht ein bisschen martialischer Vergleich. Dann hat man anschließend Sicherheitsmechanismen eingeführt, dass man nicht mehr ins Cockpit eindringen kann, wenn der Pilot sagt nein. Das hat aber dann auch wiederum dazu geführt, dass wenn der Pilot da vorne durchdreht, kommt man von außen einfach nicht mehr rein. Gab es ja dann bei dem späteren Absturz. Also wie ich es auch reguliere, habe ich immer Problem hinterher. Lasse ich Leute rein, lasse ich Leute raus. Und ich glaube, es ist jetzt natürlich auf einer ganz anderen Ebene durchaus vergleichbar, wenn ich immer weiter reguliere, was ich alles veröffentlichen muss, wie viel ich habe, wie groß meine Position ist, dann habe ich irgendwann das Problem wiederum auf der anderen Seite, dass die durch die Regulierung möglicherweise viel zu groß ausgewiesen wird, die Position, und muss die Konsequenzen tragen.
Und Transparenz ist das Opfer. Und jetzt hat man halt verhindert, dass Angreifer ihre Position unterzeichnen, aber man hat nicht verhindert, dass sie es überzeichnen. Und so wie du es schilderst, ist es auch eine Erklärung, warum die BaFin eigentlich da Füße stillhält. Die Commerzbank hat ja schon gebarmt, dass sie da alle Informationen zur Verfügung stellt und insinuiert, die Aufsicht sollte sich das doch mal angucken. Aber wenn es dann so ist, kann man der UniCredit ja nicht vorwerfen, wenn sie die Regularien befolgt.
Vorsicht jetzt mit solchem aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube schon, die Sache läuft anderthalb Jahre, dass die UniCredit exzellent rechtlich beraten wird und dass sie es wohl kaum riskieren wird. Wir reden hier über eine Position, die mittlerweile unstrittig einen zweistelligen Milliardenwert hat, in der Commerzbank etwas veranstalten wird, was sozusagen möglicherweise Milliardenrisiken mit sich bringt. Ich glaube, das hat man sich sehr genau angeschaut vorher. Und es war auch in früheren Anschleichübernahmeversuchen immer so, dass das geltende Recht immer bis zum Extrem ausgenutzt worden ist und anschließend eine Anpassung war. Und ich glaube, diese Anpassung wird es auch in der Folge dieser Geschichte geben, dass man die Learnings daraus wieder aufsichtlich mitnimmt und was die ganze Geschichte angeht. Aber die Unicredit möglicherweise im Rahmen der Legalität agieren dürfte. Und ich interpretiere eigentlich die Aussagen der Commerzbank, das Umfeld der Commerzbank, wie es so schön heißt, auch so. Also so richtig an einen krassen Rechtsbruch glaubt man nicht. Man weist aber darauf hin, dass das, was dann die Folge von dem Agieren ist, für eine gewisse Intransparenz sorgt und dass man die Bitte nicht fehlinterpretieren soll, ja.
Fürs Erste beschäftigt sich die BaFin lieber mit der Digga-Bank.
Ja, krasse Geschichte. Da sind wir buchstäblich aus dem Bett gefallen. Montagmorgen war das.
Du vor allem, ja.
Genau, man guckt so und liest Bilanzprüfungen, eingeleitet von der BaFin. Man prüft den 24er-Abschluss der Deka, weil möglicherweise die Gewinne um eine halbe Milliarde Euro zu hoch ausgewiesen sein können.
Ja, ja, interessantes Umfeld, in dem die Deka jetzt da steht. Also die Bilanzkontrollen gab es ja jetzt zuletzt bei so Unternehmen wie AAP, Implantatehersteller, eine Münchner Beteiligungsgesellschaft, Gerresheimer, der Fall ist auch bekannt, oder ein Anbieter von Unterhaltungselektronik aus Koblenz. Aber jetzt der Vordienstleister der Sparkassen hätte man da jetzt nicht vermutet.
Und das Volumen. In der Regel geht es ja um ein einstelligen, ja, vielleicht mal zweistelligen Millionenbetrag, den man zu früh gebucht hat, falsch ausgewiesen hat oder sonst was. Aber zu sagen, Freunde, eine halbe Milliarde könnte das zu hoch gewesen sein, das ist schon ein Thema. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, worum es geht. Es geht ja um die Cum-Cum-Zahlung, die die Deka geleistet hat und die wir auch aus dem Geschäftsbericht gefischt haben, weil bei der entsprechenden Bilanzpressekonferenz über das betreffende Jahr 24 keine Rede davon war, ja.
Nein, da war keine Rede von. Im Geschäftsbericht hat die Deka Bank ja davon nichts erkennen lassen. Also auch wenn man mit Suchbegriffen wie Cum-Cum gesucht hat, ist man da nicht drauf gestoßen. Und mir scheint, dass die Wette das so dann zu handhaben nicht so ganz aufgeht. Also erstmal die Wette, dass es im Geschäftsbericht keiner merken wird. Dann, dass es bilanziell durchsegeln wird, wenn man die Zahlung, die man an Fiskus geleistet hat, direkt als Ansprüche zugleich aktiviert. Und jetzt muss man abwarten, ob die Wette aufgeht.
Also man muss ja nochmal kurz sachlich die Geschichte erzählen, was passiert ist. Da ist der Deka, ist eine Steuergutschrift verweigert worden für das, was sie da Mitte der 2010er Jahre gemacht hat. Und es gab vom Finanzamt einfach den Bescheid, Leute, einschließlich Zinsen müsst ihr einen saftigen Betrag zahlen. Bewegte sich nach unseren Recherchen auch so tatsächlich im Bereich zwischen 300 und 500 Millionen, wahrscheinlich näher dran an den 500 Millionen. Sie hat es ja nie explizit ausgewiesen. So, und das hat sie dann wohlgemerkt unter Protest und mit Einspruch 24 gezahlt, auch um mal den Zinslauf zu stoppen. Das ist ja echt ein Haufen Zinsen, kann man sich ja denken, wenn man das schuldig ist. Hat aber Einspruch dagegen eingelegt und das ist ja ganz entscheidend, die Zahlung ist deswegen nicht aufgefallen, weil man im gleichen Jahr Erstattungsansprüche aktiviert hat, so nach dem Motto, na, das kriegen wir aber auch wieder zurück, weil wir mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir hier im Recht sind, richtig gehandelt haben, da gibt es die Kohle zurück. Und das hat wohl hier Deloitte mitgemacht in dem Zusammenhang. Und das ist exakt der Punkt, an dem jetzt die BaFin aber sagt, ja Freunde, also zu sagen, das kriegen wir aber alles wieder zurück und deswegen aktivieren wir das mal als Forderung. Das ist aber noch fraglich. Da kommen wir auf Basis unserer Recherchen zu anderen Ergebnissen, ohne sich jetzt da final einem Urteil anzuschließen. Und das zeigt den heißen Reifen, den die Deka da gefahren sein muss, weil ganz offensichtlich die BaFin zu einem ganz anderen Schluss kommt und sagt, nee, überwiegend wahrscheinlich ist, dass ihr das zurückkommt, offensichtlich nicht, ja.
Ist eine gewagte Wette.
Ja.
Und die APAS hat sich jetzt auch eingeschaltet, Prüferaufsicht.
Ja.
Und das kann sich ja noch ziehen. Also sie hat sich auch eingeschaltet bei Greensill, diesen März 21 kollabiert. Und da ist jetzt Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass zwei Prüfer sanktioniert wurden. Also da hat man noch länger was von so einem Verfahren. Und kann natürlich auch reputationsmäßig sieht es nicht so gut aus. Und es kann natürlich auch, was jetzt wiederum die Bilanzprüfung durch die BaFin angeht, kein gutes Ende nehmen. Ja. Ne? Letztes Jahr wurden 8 Verfahren abgeschlossen, Bilanzprüfungsverfahren. Die Hälfte endete mit Feststellungen. Das wäre für die Deka auch nicht so doll.
Ich verstehe halt den Umgang damit nicht. Man hätte sich ja hinstellen können und sagen können, übrigens, wir haben eine halbe Milliarde gezahlt. Wir sind aber absolut sicher, im Recht zu sein. Die werden wir zurückbekommen. Deswegen haben wir sie aktiviert. Und kommen wir jetzt zu den weiteren Themen so ungefähr. Man hat sich aber ja ganz offensichtlich entschieden, das Thema nicht offensiv zu behandeln und muss jetzt damit leben, dass einerseits recherchiert wurde durch uns, natürlich auch Kollegen anschließend und die Berichterstattung entsprechend ausfiel und sich jetzt auch noch die BaFin zu Wort meldet, was ja doch einigermaßen unangenehm ist und das hätte man, glaube ich, auch abräumen können, in Anführungszeichen.
Wäre vielleicht besser gewesen.
Ja. Auch wenn es die Deka als alternativlos darstellt, so wie man es gemacht hat. Ja. Aber ich glaube, es wird natürlich noch einige Jahre vergehen, bis da endgültig Recht gesprochen wird in dieser ganzen Kiste. Und fairerweise, es sind ja auch noch andere Banken dabei. Es haben auch andere Banken sehr hohe Beträge bezahlt. Du hattest das ja mal recherchiert gehabt auch, ja. Aber wo war es die Milliardengeschichte?
Das warst doch du.
Bei der SEB war das doch. Du erinnerst dich.
Ja, das hast du doch recherchiert.
Nein, das hast du recherchiert.
Kollege Storn.
Wer hat das nochmal? Geil, jetzt schieben wir uns ja gegenseitig Dinge zu. Du weißt zwar nichts irgendwie,
gerne,
ja?
Ich hätte es geschrieben, aber ich war es nicht. Nein.
Okay, dann war es offensichtlich niemand von uns. Okay,
die KI vielleicht.
Bitte was?
Die KI vielleicht.
Nein, aber die SEB war ja, tatsächlich, natürlich. Hat immense Forderungen beglichen, ne? In dem Zusammenhang. Und das haben wir auch, sagen wir mal, wir haben das dann auch noch nebenbei aus den alten Geschäftsberichten rausgefischt.
Irgendeiner wird es gewesen sein. Und da war die Summe noch viel höher als bei der Deka. Aber dann auch relativ still abgeräumt. Ne?
Aber die Wucht der Zahl von 500 Millionen bei der Deka steht ja nun mal im Raum. Und ich würde sagen, bevor wir uns weiter verrennen und hier Cora Publikum demonstrieren, dass wir schon vergessen haben, wer überhaupt welche Geschichte hier mal recherchiert hat, können wir mit dem Podcast diese Woche auch mal zum Ende kommen, oder Bernd?
Absolut. ja, ein kein besonders versöhnliches Ende, ne? Überhaupt die ganzen Themen diesmal, aber so ist halt.
Na komm, schlimmer wäre es, wenn man eine Geschichte für sich beansprucht, die der Kollege recherchiert ganz hat genau. Und dann die Wahl hat, das entweder richtig zu stellen oder geflissentlich zu schweigen.
Wenn man sich im Podcast streitet darüber, wenn die Lorbeeren gebühren ist.
Genau, lieber so. Danke, Bernd.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com